Wir nehmen Sie mit in den Wald, auf höher gelegene Freiflächen, ins Gebüsch und auch in das Gebirge. Und dort schauen wir auf die heimischen Wildtiere. Herzlich willkommen zum Podcast Agrarseins Wissen Kompakt der HPLF Raumberg-Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute darf ich den Wildbiologen Dr. Gunther Kressmann begrüßen. Dr. Kressmann arbeitet im Nationalpark Heutauern in Tirol, wo 15.000 Tierarten leben. Und seine Aufgaben liegen im Bereich Naturraum und Wildtiermanagement. Er betreut auch die Vertrags-Naturschutzprojekte, erstellt Gutachten und arbeitet in mehreren wissenschaftlichen Projekten mit. Und er hat auch Bücher verfasst, zum Beispiel zum Steinwild am Großglockner oder auch über Gemsen. Im Podcast möchten wir uns speziell darüber unterhalten, wie der Klimawandel bei unseren Wildtieren ankommt, was das für das Ökosystem bedeutet und ob es auch hier Maßnahmen und Möglichkeiten gibt, hilfestellend als Naturnutzer, als Bäuerin und Bauer oder auch als Jäger zu agieren. Lieber Gunther, herzlich willkommen im Podcast und danke, dass du heute angereist bist aus Tirol zu uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Gunther, es wäre vielleicht am Anfang, denke ich mir, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spannend, wenn du uns ein bisschen erzählst über den Nationalpark Heutauern und wie du dort den Klimawandel spürst.
Also der Nationalpark Heutauern ist eines der größten Schutzgebiete in Mitteleuropa. Wir erstrecken uns über 1800 Quadratkilometer, haben hin und wieder vielleicht ein bisschen die schwierige Situation, dass wir uns auf drei Länder verteilen, sprich
drei Bundesländer,
Salzburg, ja. Kärnten, Tirol, wobei okay. Der Tiroler Teil rein in Osttirol ist. Mhm. Durch das haben wir auch verschiedene Naturschutzgesetze, verschiedene Joggesetze, verschiedene Nationalparkgesetze. Und übergreifend deshalb gibt es bei uns auch noch die Organisation des Nationalparkrates, wo dann länderübergreifende Projekte koordiniert werden.
Okay. Und du sitzt ja auf der Osttiroler Seite?
Ich bin auf der Tiroler Seite, genau, und dort eben für, sagen wir salopp, Wildtier und Jagd zuständig.
Okay.
Und der Klimawandel ist ein Thema, was uns in der Vergangenheit, ich sage es einmal vorsichtig, sehr stark mittlerweile auffällt, wo wir aber noch sehr wenig dazu forschen.
Okay.
Aber das Spannende ist gerade beim Thema Wildtier, dass wir bei vielen Forschungsfragen, die wir zu Wildtieren haben, in sehr vielen Fällen oder in den meisten Fällen der Klimawandel mittlerweile als mögliche Erklärung sehr stark in Erscheinung tritt.
So, sag doch einmal ein Beispiel dazu, wo du das spürst, wo du das gemerkt hast, wo du sagst, okay, das ist jetzt der Klimawandel, hauptsächlich.
Da sind wir jetzt schon sehr im Detail, aber zum Beispiel, wenn wir uns die Verteilung der Räudefälle, das ist eine Erkrankung, die bei Stein- und Gamswild auftritt, da haben wir in der Population der Hohen Tauern beim Alpensteinbock sehr starke Verluste gehabt die letzten Jahre. Und wenn wir uns da die Verteilung der Krankheitsfälle im Jahresverlauf bei den Böcken anschauen, Böcke sind deshalb interessanter, weil sie einen ganz anderen Stoffwechsel haben, weil sie schwerer sind wie die Geißen, dann haben wir zwar einen Großteil der Fälle im Frühjahr, also Mai, Juni, das sind aber fast nur junge Böcke.
Okay.
Und je länger das Jahr dauert, desto älter wird das Durchschnittsalter der Böcke. Und wir finden nicht wirklich eine Erklärungsmöglichkeit, warum das so ist. Und am wahrscheinlichsten ist zum Beispiel da, dass es eigentlich den Steinböcken ähnlich geht wie den Menschen mit den Hitzetagen. Sie haben ein Problem mit Wärme. Das ist bekannt beim Alpensteinbock, aber auch wie es bei uns Menschen ist, ältere Menschen haben dann schneller Probleme, einfach weil das Immunsystem schon schwächer ist. Und beim Alpensteinbock dürfte es genau in die Schiene treten.
Okay.
Und das da haben wir eben, viele so Beispiele auch beim Hornwachstum, wo sich jetzt das Hornwachstum anders entwickelt wie vor 30 Jahren und anders wie in anderen Parks plötzlich, wo eben.
Ja, also es spielen ja da ganz viele Faktoren ein. Der Klimawandel verschiebt die Vegetationsperioden, oder? Sie werden im Schnitt länger. Damit verändert sich das Graswachstum oder die Nahrung.
Genau, also da sind sehr viele Sachen. Es hat zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder beim Alpensteinbock bleiben, in der Vergangenheit sind immer wieder Steinbockpopulationen sehr stark eingebrochen. Das kann genetische Aspekte haben, aber zum Beispiel im Gran Paradiso hat man ganz klar das nachgewiesen, dass durch den früheren Vegetationsbeginn die Nahrung hinten aus sie viel schneller zu verholzen beginnt, also die klassischen Prozesse. Und wenn dann die Kitze von der Milchesung auf die Grünesung umsteigen, ist eigentlich gar nicht mehr die Inhaltsstoffe in der Pflanze da, dass die Kitze die nötigen Wintergewichte erreichen können. Mhm. Und durch das sind sehr viele Kitze im Winter eingegangen. Und das hat natürlich dann irgendwann Auswirkungen auf die Population.
Okay.
Gleichzeitig ist es ja so, dass die Geißen, weil das ja nicht genau synchronisiert ist, wir haben die phänologischen Prozesse, sprich das Pflanzenwachstum verändert sich im Verlauf vom Jahr, aber zum Beispiel Brunftzeiten
verschieben sie den
weniger, weil das wird sehr stark über die Tages-Nacht-Länge gesteuert, okay, und die ändert sich ja nicht. Okay. Das heißt, da kriegen wir immer größere, spannend, Diskrepanz. Mhm.
Mhm. Das heißt, die Jungen kommen in etwa zur gleichen Zeit auf die Welt, aber die Vegetation ist schon in einem anderen Stadium. Das ist der Grund dafür,
genau,
möglicherweise.
Und, mhm, es fängt ja dann nicht nur bei dem Zeitpunkt an, wo die Jungen auf die Grünnässe umstellen, sondern es ist ja eigentlich in der langen evolutionären Entwicklung, die unsere Hochgebirgsarten haben, sehr genau darauf abgezielt, dass die beste Vegetation zu dem Zeitpunkt da ist, ja, wo der Fötus zuletzt am stärksten wächst und die Geiß dann die Milch produzieren muss in den ersten Wochen, weil das ist unglaublich energieaufwendig.
Ja.
Und das passt auch nicht mehr so genau zusammen. Das heißt, es kriegt ja das Kitz oder der Nachwuchs auch über das Muttertier schon weniger Reserven mit für das Körperwachstum.
Jetzt könnt ihr als Laie fragen, warum geht dann der Gams nicht ein bisschen höher rauf? Dort ist dann wieder 20 Tage später.
Das macht er zum Teil. Da hat er nur ein anderes Problem.
Es geht ja die Höhe aus.
auf gewissen Bergen, gerade beim Alpenstammbuch, gingen einem die Berge aus. Oder Schneehund ist so ein Beispiel.
Okay.
Aber das Problem ist, dass so schnell wie der Klimawandel, wenn wir jetzt rein bei der Temperatur bleiben, sich die Temperatur verändert, die Pflanzen rucken nicht so schnell nach.
Okay.
Und jetzt haben wir zum Beispiel, das ist auch bei Steingeißen sehr gut nachgewiesen, das Problem, dass die Steingeißen zwar weiter nach oben gehen, weil der Stammbock hat relativ wenig Schweißdrüsen, darum ist er ein super Beispiel in der Tierwelt.
Okay.
Also der kann nur mit der Höhe reagieren und ausweichen.
Das heißt, wenn es zu warm wird, schwitzt er, oder kann er nicht schwitzen zur Kühlung?
Er muss aufhören.
Muss aufhören.
Genau. Ist ja der Grund, wenn man heute an einem warmen Sommertag nach Schnabig schaut, schauen Sie einfach auf die Karte, weil da oben geht fast immer Wind, dort links.
Okay.
Da sieht,
okay,
man es recht leicht. Mhm. Aber im, ja, Detail am Rande.
Ja.
Und jetzt weichen die Tiere weiter nach oben aus, müssen aber dann zu den Esungseinständen größere Strecken zurücklegen.
Okay.
Und das Spiel hat ja auch Auswirkungen, weil das braucht einfach mehr Energie. Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass ja Verdauung und so weiter auch Wärme produziert. Also da laufen ganz komplexe Geschichten im Hintergrund ab, die man so ja gar nicht wahrnimmt. Im Endeffekt ist es so, dass in Summe, wenn man das zusammenfasst, einfach auf die Reserven der Wildtiere geht oder die Möglichkeiten, Reserven anzulegen.
Mhm.
Weil das ganze Spiel geht ja dann auch weiter Richtung Winter. Es gibt zum Beispiel gute Untersuchungen für die Hitzesommer. 2003 ist da einmal so ein Jahr gewesen, wo wir den ersten ganz extremen Hitzesommer gehabt,
okay,
haben. Da hat man sich die Wildbrettgewichte angeschaut und da war zum Beispiel bei Gamswild, waren die Wildbrettgewichte im Herbst ein halbes Kilo unter dem Normalgewicht. Hört sich jetzt nicht viel, aber wenn man denkt, im Durchschnitt jetzt über die verschiedenen Altersklassen und die Geschlechter legt der Gams ungefähr 6 Kilo Fettreserven an.
Mhm.
Und wenn da ein halbes Kilo fällt im Winter,
das ist schon gar nicht so wenig.
Ja. Mhm. Und wenn wir da vielleicht gleich weiterdenken, es ist ja dann der Klimawandel oder die Temperaturveränderung, Lebensraumveränderung, der eine Aspekt. Wir haben ja selten den Faktor, der wirklich das auslöst.
Es gibt eine Mischung immer. Du hast eine Vermischung von Effekten,
genau,
oder?
Also du hast immer eine Aufschaukelung. Also, mhm, du hast vielleicht ein bisschen weniger Gewicht, mit dem das Tier im Winter, weniger Gewicht und ein bisschen weniger Reserven, mit dem das Tier in den Winter geht. Dann hast du die Störung durch den Naturnutzer. Dann hast du vielleicht dieses Ereignis und so weiter. Dann hast du einen Hubschrauberflug, weil irgendeine Bergrettungsgeschichte ist.
Dann hast du Naturkatastrophen, Starkregenereignisse oder solche,
genau,
und im Endeffekt Spätfröste.
Ist halt jeden Tag dann das Eizel, was mehr zugreifen werden muss auf Reserven und irgendwann ist halt das oft aus.
Mhm. Und du beziehst dich immer sehr gern auf den Steinbock. Warum machst du das? Weil du mit dem schon sehr viel Erfahrungen gemacht hast einerseits und andererseits, weil es auch ein gutes Musterbeispiel ist, oder?
Ein, genau,
Steinbock in der heutigen Zeit, wie verändert sich die Natur, der Naturlebensraum, wie verändern sich Populationen,
genau,
in einer Art, oder?
Also der Steinbock ist insofern ein gutes Thema, weil er eine relativ geringe genetische Bandbreite hat. Man weiß ja heute, je breiter ein Ort oder ein Lebewesen von der Genetik her aufgestellt ist, desto mehr Möglichkeiten oder desto bessere Möglichkeiten hat es, mit Umweltfaktoren umzugehen.
Thema Inzucht.
Inzucht, genau.
Mhm.
Beim Steinbock ist es ja so, die alpenweite oder das alpenweite Vorkommen war ja aufgeteilt auf mehr Populationen, aber es hat nur eine Population überlebt. Die war im Gran Paradiso Nationalpark. Das waren ungefähr 100 Stück. Und alle Alpensteinböcke in den Alpen
stammen von dort ab
und haben aber bis zu 4 Flaschenhälse, also bis zu 4 weitere Flaschenhälse durchlaufen, bis dann zur Freilassung gekommen sind.
Verstehst du unter Flaschenhälse?
Das ist nochmal eine Einschränkung der genetischen Bandbreite
gewesen. Also, weil da hat es Krankheiten gegeben oder was waren die Flaschenhälse?
Wenn man jetzt das alpenweite Vorkommen vor dem Gran Paradiso anschaut, dann haben wir da eine große genetische Vielfalt gehabt. Die schrumpft natürlich, wenn nur mehr 100 Viecher sind, weil man viel wegfällt, was dann nicht mehr vertreten ist. Und dann war es so, dass das ja dann mehr oder weniger unter Schutz gestellt worden ist, der Stolz der italienischen Könige war. Die haben aber kein Stammwild hergeben, weil die Schweiz hat zum Beispiel schon sehr früh festgeschrieben im Gesetz, sie müssen oder sie wollen die Schweiz wieder mit dem Steinbock besiedeln. Mhm. Haben aber keine Stammwild gekriegt.
Okay.
Und dann hat die Regierung Wilderer beauftragt, Steinkitze zu schmuggeln. Okay. Die haben wirklich frisch gesetzte Kitze in den Steinbock-Setzeinständen, wenn man die kennt, also ist ihr, was die gemacht haben, haben die gestohlen und am Fußweg, weil sie haben ja nicht irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren dürfen, in die Schweiz gebracht. Dort ist weiter gezüchtet worden, in einem Wildpark. Mhm. Später dann in 2.
Und das waren sehr wenige natürlich,
genau,
und dann bin ich extrem.
Das waren wieder weniger und von dort sind ja dann wieder nur wenige zu einer Freilassung gekommen. Und zum Beispiel fast der ganze Ostalpenraum beruht dann auf einer Population, die dort freilassen worden
ist. Das sind alles Halbgeschwister, kannst du sagen.
Genau, also es ist wirklich so, beim Alpenstammbuch haben wir Halbgeschwisterverbohrungen in 2 Populationen, sogar mittlerweile Vollgeschwisterverbohrungen.
Okay.
Und die Genetiker rechnen jetzt hoch, dass es wahrscheinlich in 30 bis 40 Jahren alpenweit so richtig losgehen wird mit Inzuchtdepressionen. Mhm.
Das heißt, es treten dann Erkrankungen gehäuft auf, es treten genetische, in der Vererbung sozusagen, rezessive Erbmerkmale auf, die schädlich
sind. Genau, also wie man es aus der Tierzucht kennt.
Ja.
Und so gesehen, wir reden ja die ganze Zeit jetzt, wenn wir vom Alpenstammbuch wegschauen, Lebensraumzerschneidung, Verbauung und so weiter. Also wir schränken ja die Lebensräume, wir verkleinern es, wir zerschneiden es, wir kriegen immer mehr Teilpopulationen
zusammen. Bei anderen Tierarten.
Bei anderen Tierarten, genau. Ja. Und der Stammbuch zeigt uns da im Moment vielleicht am besten, wo der Weg hingeht. Man muss sagen,
wenn wir so weiter tun.
Mhm. Weil der Stammbuch ist die Art, die uns das, wenn es ganz blöd läuft, vorleben wird. Und die Diskussion in den Stammbuchkreisen ist derzeit wirklich, wenn die Geschichte ganz in eine blöde Richtung geht, wird man sie auf, sagen wir, 10 Populationen im Alpenbogen vielleicht konzentrieren müssen.
So Clanfamilien könnte man eigentlich sagen, oder auf dem man sich konzentriert?
Würde ich so vielleicht nicht sagen.
Okay.
Eher so mittelgroße Populationen mit ungefähr 500, 600 Tieren.
Schon,
okay. Ja. Mhm. Die bestenfalls auf 2 verschiedene Teilpopulationen sich aufteilen, die aber in Verbindung stehen. Der Hintergrund ist der, in den kleinen Teil bringe ich andere Genetik ein. Es gibt ganz leichte Unterschiede beim Alpensteinbock, die sind nicht groß. Mhm. Und je kleiner die Teilpopulation ist, wo ich die einbringe, desto schneller habe ich es dort etabliert.
Okay.
Und die sollen dann von selber quasi über die natürliche Wechselbeziehung das in der Gesamtpopulation verbreiten, in den größeren Teil umbringen.
Und damit mache ich es fitter. Und
genau,
und
weil das Problem auf. Ist, ganz kleine Populationen, wenn es tut, da hätte ich vielleicht schnell einen Erfolg, aber das sind sowieso Wackelkandidaten vom Lebensraum. Da kann sein, dass ich Genetik, die ich ja gar nicht so viel zur Verfügung habe, sehr schnell verharrt. Also salopp gesagt.
Ja.
Wenn ich es in ganz große mache, braucht es irrsinnig lang, bis sie das etabliert und die Zeit hat man vielleicht nicht mehr.
Okay.
Und jetzt ist der Gedanke, die Mittelgroßen einmal sich darauf zu konzentrieren und die großen Populationen auf Zeit, da spielt man einfach auf Zeit, vielleicht geht's gut.
Okay.
Die kleinen, sagt man mal, die riskieren wir.
Okay, und die,
scheiden uns vielleicht aus.
Ja, aber vielleicht ist ein wertvolles Backup, oder?
Die kennt ihr aber später wieder gründen. Mhm. Und das ist so die Diskussion. Und von dem her ist der Alpenstammbuch ganz interessant, weil die Thematik wird uns bei anderen Orten genauso betreffen. Wenn man jetzt von dem Ortenschwund, lassen wir das Ortensterben, das ist ja auch ganz massiv beiseite, aber der Rückgang der Orten, das immer mehr Zersplittern von Lebensräumen, wir kommen immer mehr in die genetischen Bereiche, die da im Hintergrund
sind. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass es weniger Tiere werden, sondern sie werden auch genetisch verarmt. Sie werden immer einheitlicher und dann kommt diese Inzuchtdepression einfach zum Tragen.
Genau, also man hat ja früher lang geglaubt, so das Aussterben vor Orten geht so schön in eine Linie runter und ich kann überall was tun und die Ort oder die Population retten. Aber Kipppunkt ist ja auch so ein Begriff, was jetzt dauernd ist.
Ja, im Endeffekt
glaubt, das Aussterben so, dass so langsam dahin geht, da haben wir so viel verschleppte Prozesse, wo du das gar nicht so mitkriegst. Und auf einmal kippt die Kurven und ob ich da noch was tun kann und wirklich ein Ort retten kann, das weiß man keiner. Und das ist ja jetzt in Bezug mit dem Klimawandel Kipppunkte das große Thema. Wo sind wir wirklich? Weil wenn man schaut, ich meine, wir haben ja da mit dem Haus und mit der BOKU zusammen unser technisches Büro einmal eine Studie machen dürfen, wo man nur berechnet haben, das war Anfang der 2000er Jahre, wann die Temperatur steigt, wie verändert sich die Waldgrenze und was heißt das für einen Wildtierlebensraum. Und wir sind damals nur davon ausgegangen, dass sie bis 2050, das war ein moderates Klimamodell, die Temperatur um 2,2 Grad ändert. Also da haben wir 50 Jahre gehabt und das hat geheißen, 2,2 Grad war damals das Klimamodell MN5. Wenn man schaut, jetzt gewisse Hochrechnungen gehen wir auf, dass wir 2100 bei einer Erwärmung von 6,4 Grad sind oder 6,5 Grad.
Im Alpenbereich, ja. Das ist dramatisch.
Das geht im Moment derartig schnell und die Frage ist, wo sind wir wirklich in dem Spiel? Mhm. Wir wissen es nicht und es kommt ja noch aus meiner Sicht ganz was Wesentliches dazu. Ich würde es keinen Bereich außergreifen, aber wenn man jetzt zum Beispiel im Wald hernimmt, mit Waldwirtschaft und so weiter, wir haben ja eigentlich mit wirtschaftlichen Ideen und so eigentlich neue Ökosysteme geschaffen und haben aber die alten noch nicht einmal verstanden, wie die zusammenhängen und funktionieren.
Und die neuen sind teilweise sehr anfällig.
Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Osttirol,
ganz massiv Borkenkäferbefall.
Genau, die Borkenkäferkalamitäten, also wir haben gewisse Täler, die sind in 3 Jahren Waldler.
Ja,
das ist dramatisch. Das hat natürlich dann, dass wir wieder zurückkommen zum Klimawandel. Ich meine, Borkenkäfer ist generell ein Profiteur von dem Klimawandel. Aber das hat natürlich, wenn ich jetzt ein Auerwild hernehme, massive Auswirkungen, weil ob sie das Auerwild dort, bis wieder ein Wald ist, halten kann in die kleinen verbliebenen Inseln, ist die große Frage. Und das ist sowieso ein Ort, die im Rückgang ist. Also das ist die nächste Ort, die wir wahrscheinlich verlieren werden.
Der Schneehuhn ist auch so ein Beispiel, oder? Das ist auch eine Tierart, die sehr stark bedroht ist, oder?
Genau, also Schneehuhn ist zwar ein bisschen die große Unbekannte, nicht nur, also aus zwei Aspekten, auch wissenschaftlich wird da noch sehr viel diskutiert, aber auch aus dem Grund, weil wir zum Teil gar nicht wissen, das ist so ein Paradebeispiel, wie schaut es da mit den Populationen aus, wie viele Schneehindeln haben wir wo? Aber Schneehuhn ist vielleicht ein gutes Beispiel, so auch was das Ansteigen der Waldgrenze betrifft, weil man weiß heute ungefähr so ein limitierender Faktor für Schneehuhnvorkommen ist, eine Sommertemperatur von 10 bis 12 Grad, alles was dann wärmer wird, da kriegen sie schon ziemliche Probleme. Das heißt, das ist das Optimum. Wenn man jetzt nur da niedere Dauern schaut, da sind die Berge aber dann bald einmal aus. Von unten kommt der Wald. Das heißt, der Lebensraum fürs Schneehuhn wird allweil enger. Und im Endeffekt haben wir dann genau wieder die Prozesse. Zwischendrin werden wahrscheinlich die Lücken immer größer. Sie können sie nicht mehr austauschen. Die Genetik kommt ins Spiel und irgendwann brechen sie uns weg.
Wie mobil ist ein Schneehuhn eigentlich? Kann sie das über weitere Strecken
Also beim Schneehuhn geht man davon aus, dass es noch 8 Kilometer, 10 Kilometer durchaus überbrücken kann. Aber ob sie es dann wirklich tun, weil man sagt zum Beispiel beim Auerhahn auch 4 bis 5 Kilometer, nur ob uns die Mohikaner, die das wirklich machen, dann die Populationen retten werden.
Das wird nicht der Fall sein.
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und gerade das Auerwild ist vielleicht auch ein Beispiel. Da haben wir derzeit ja auch ein Phänomen, was wir vielleicht unterschätzt haben. Das Auerwild so im Alpenvorland immer mehr abnimmt und zurückgeht, das ist bekannt. Aber wenn man sich das im Detail anschaut, es bricht uns derzeit Auerwild auch von den Gebirgskämmen in die flachen Bereiche weg. Also das verschmälert sich im Moment auch gerade von beiden Seiten.
Okay. Warum ist in den Gunstlagen, ist da die Landwirtschaft mit auch die Zerschneidung der Lebensräume Grund?
Also eher die Forstwirtschaft.
Okay.
Das ist das große Problem fürs Auerwild, dass wir wenig so naturnahe, strukturierte Wälder haben. Leider nur mehr, weil einfach sehr viel gleichstufige Wälder sind, zum Teil zu dicht fürs Auerwild. Und das ist das große Problem für die Wildart.
Okay.
Und wir haben auch, das ist vielleicht gerade auch wieder, wenn ich das noch sagen darf, ein interessantes Thema, so, ist ja auch so ein wissenschaftlicher Begriff, der jetzt immer auftaucht, die Shifting Baselines.
Okay, also was meint man damit?
Wie verändert sich unsere Wahrnehmung im Laufe der Zeit?
Als Mensch, als Forschender?
Genau, also, ja, egal, von Generation zu Generation und so weiter. Weil wenn man zum Beispiel schaut, unser Bild heute, was wir jetzt wahrscheinlich da erinnern haben von Auerwild, ist so der Bergwald. Mhm. Das war es früher nicht. Wo die Waldstruktur passt hat, ist Auerwild vorkommen. Wir haben zum Beispiel in der Gegend südöstlich von Graz super Auerwild-Populationen gehabt, wie es noch den, ich nenne es jetzt vorsichtig, nicht falsch verstehe bitte, den schlampigen Bauernwald gegeben hat. Mhm. Waldweide, Holz ist rausgeholt worden, lichter Wald. Mhm. Aber da wird halt keiner, ich meine, wir haben noch ein paar, die unten, so wie ein Fladenhofer Helmut in Steinz, kämpft um eines der größten Vorkommen und dort und rundherum ist aber weg. Aber das ist auch so was, wie sich das verändert. Wir haben zum Beispiel auch eine nette Studie gehabt in Osttirol, da haben wir Studenten erheben lassen, in drei Haupttäler, wo man alte Nachweise finden von Auerwild-Vorkommen, wo ist beholzt worden, wo hat es Hennen-Nachweise gegeben. Und das war eigentlich noch bis nach Norden zum Alpenhauptkamm sehr flächendeckend da. Die Zahlen beziehen sich auf 1930. 2010 haben wir die Studie gemacht. Ja. Da ist es im Endeffekt so, dass im ganzen nördlichen Drittel um einige Kilometer alles weggebrochen ist. Und wenn du heute beim Jungjägerkurs, wo ich immer ein paar Stunden machen darf, dort sagst, wo es Auerwild vor war, da ist es Auerwild, da war, da ist es Auerwild, aber nicht mehr in den Köpfen von den Jungjägern. Das heißt, da ist ja die Bereitschaft vielleicht für die Wildart, was zu tun, gar nicht mehr da, weil das hat es eh nie gegeben.
Okay, okay.
Mhm. Und das sind so dann auch die veränderten Wahrnehmungen.
Es verändern sich auch die Zugmuster bei Vögeln. Hast du dazu, kann man dazu auch was sagen? Kommen neue Arten herein? Kennt man das als Chance sehen?
Ja, das kommt drauf aus, welchem Blickwinkel. Also für die Arten, die reinkommen, ist wahrscheinlich eine Chance, ein netter neuer Lebensraum. Für die Arten, die da sind, ist es halt sehr schnell ein Konkurrenzkampf, wobei das Spiel umgekehrt auch läuft. Durch das, dass vielleicht Arten da bleiben und früher brüten, haben die, die wirklich noch nach die alten Muster ziehen, weniger Brutmöglichkeiten, weil die schon besetzt sind.
Okay.
Also da gibt es Verletzungen.
Es geht in alle Richtungen.
In alle Richtungen, ja. Und also die Beispiele sehen wir ja, ich kann jetzt für da, wenn ich meine, da zum Beispiel ein Gewinner derzeit ist der Rotmilan, den man jetzt da die letzten Jahre einfach sieht, wie der im Zunehmen ist. Bei mir in Matrei war es so, wie ich angefangen habe, in Osttirol zu arbeiten, da waren so zwischen 2002 und 2005 die ersten Elstern eine Sensation. Dann war es plötzlich, Elstern waren gängig im Sommer und jetzt haben wir es im Winter auch da. Und gerade wenn man sich auch mit so, soll ich sagen, Standardorten beschäftigt, wie eine Amsel, ist das spannend, weil da findest du zum Beispiel alte Berichte, die Amsel war um 1850 in Bozen ein seltener Sommergast.
Okay.
Das ist für uns halt ein Vogel, ja, nur 15 Vogel da vor der Haustür.
Jetzt könnte man aber auch sagen, okay, dann ist es halt so, oder? Es verändert sich halt. Das Leben ist Veränderung, könnte man ja sagen, oder?
Es wird sich immer verändern und es wird immer Änderungen geben. Das Problem ist nur die Geschwindigkeit, in der die Veränderung jetzt abläuft.
Und insgesamt werden es weniger, oder? Orten.
Das insgesamt werden es viel weniger. Also wenn man sich das Ortensterben anschaut, wir verlieren derzeit ungefähr zwischen 130 und 150 Orten pro Tag.
Weltweit.
Weltweit, ja. Mhm. Und wenn man das jetzt hochrechnet, ich meine, da sind wir bei zwischen 30 und 50.000 Orten pro Jahr.
Das ist ein Wahnsinn, ja.
Das ist ihr und wir wissen, wie ich vorher gemeint habe, es ist ja alles irgendwie vernetzt. Und wir wissen ja nicht, wann für ein Ökosystem die Kipppunkte erreicht sind. Also je mehr Bausteine wir da außernehmen, dann kann es sein, dass das ganze Ökosystem wegkippt. Und dann ist vielleicht der Klimawandel ein kleiner Klacks, mit dem wir uns beschäftigt haben, weil plötzlich alles ins Ruhen kommt.
Okay.
Und das wissen wir ja nicht, wie das abläuft. Das müssen wir auch im Naturschutz so ehrlich sein. Wir haben da draußen relativ wenig Ahnung, wie was zusammenhängt.
Wenn du jetzt mit Menschen arbeitest und denen die Natur erklärst, dann wirst du ja nicht nur über die Herausforderungen reden, sondern auch, was kann ich tun als Naturnutzer, als Bäuerin, als Bauer, als Jäger. Was sind da so deine Empfehlungen, Stellschrauben, auf was müssen wir achten als Gesellschaft?
Also wenn man jetzt das rein aufs Wildtier bezieht, kann man es vielleicht ganz einfach zusammenfassen. Wir müssen wieder so weit kommen, dass wir dem Wildtier viel mehr Raum und Zeit zugestehen.
Zeit? Erklär Zeit einmal. Was meinst du damit?
Wenn ich jetzt schaue, die Nutzung der Natur, egal in welche Bereiche, hat sich ja sehr stark ausgedehnt, tageszeitlich. Also, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Sport. sportliche Naturnutzung her, der Gebirgswelt, dann ist es so, die ersten gehen im Finstern schaufe mit der Stirnlampen, dann geht es in Gachstorp fast ein bisschen durch, je nach Schneebedingungen. Und im Herbst haben wir nach dem Arbeiten geht halt der noch durch sein Skitour und tut schnell mit der Stirnlampe auf für die Forststraßen. Und das ist natürlich für Wildtiere
Stress.
Genau, oder? Unruhe und Stress. Mhm. Und das Ganze hat sich ja nicht nur tageszeitlich verändert, sondern geht auch mittlerweile sehr stark in die Fläche. Früher, vor 30 Jahren, hat es halt Standard-Skitouren gegeben und ein paar, die rundherum was probiert haben. Und jetzt explodiert das aber.
Und im Sommer sind es die Elektrobikes, oder? Die kommen ja überall hin.
Alles, also
jeder kommt überall hin.
Die E-Bikes, dann jetzt haben wir die Moonbikes, die E-Radeln im Winter, Speedflying. Aber es reicht schon der Naturfotograf. Nehme ich jetzt deshalb, weil ich selber auch Fotograf bin. Ja. Wenn ich es nicht geschickt mache, ist genauso eine Störung. Und das Problem, was die Wildtiere haben, wir haben da so einen Komplex, der zusammenspielt. Und es sind eben immer die einzelnen Bausteine, wie wir schon geredet haben. Klimawandel, die Störung und alles.
Weniger Reservestoffe.
Genau.
Jeder Stress heißt Adrenalineinschuss, heißt wieder Stoffwechsel fort nach oben, oder ist ja so?
Genau, es ist so. Und das ist aber das Problem zum Beispiel, da in der Wissenschaft wirklich sauber zu arbeiten, weil es jetzt die andere Forschung nicht schwächen, also nicht, dass ich das bitte falsch verstanden werde, aber ich kann es ja einfach messen, Schneehöhen. Mhm. Okay, schwankt ein bisschen, im Trend werden es weniger.
Ja.
Das lässt sich gut messen. Bei einem Wildtier, da habe ich so viele Einflussfaktoren, sei es die Naturnutzung, sei es ein Klimawandel,
der Parasit, sei es Krankheit, der jetzt kommt.
Genau, die neu kommen oder sonst was. Bis hin zu innerörtliche, zwischenörtliche Konkurrenzen und auch den Charakter vom Tier. Also
die Verschiebung der Jahreszeit, was du vorher gesagt hast, und das Futter wird älter und er braucht aber noch ein...
Jetzt hast du zum Beispiel, da können wir vorher wieder anschließen, über die verminderten Stressreserven, sagen wir mal, weniger Möglichkeiten. Ein Schneehaus hat nur mehr statt zweimal im Jahr mit 6 bis 8 Junge im Wurf, macht er nur mehr einen Wurf und den vielleicht nur mit 5 Junghasen. Und irgendwann merkst du, okay, da tut sich was in der Population. Und dann sauber auseinander zu dröseln, was ist jetzt wirklich der Faktor, der da mitspielt, das ist sehr schwer. Mhm. Mhm. Und da gibt es beim Stabuk, wenn ich das noch erzählen, der vielleicht ein ganz nettes Beispiel. In der Schweiz gibt es eine gute Studie vom Schweizerischen Nationalpark, wo von 1991 oder 1992 weg gezeigt wird, wie die Geißen auffangen, die Einstände in der Höhe zu verändern pro Jahr. Die Böcke sind von Anfang an schon oben gewesen, einfach weil sie eben durch den anderen Körperbau einen anderen Stoffwechsel haben und die Geißen rutschen nach.
Ja.
Ganz klar auf den ersten Blick Klimawandel.
Mhm.
So, jetzt hat man aber einige Jahre vorher Salzlecken nicht mehr bestückt.
Ja.
Jetzt kann natürlich sein, weil Steinböcke sind irrsinnige Salzjunkies, dass sie die Traditionen verändert haben und die Geißen deshalb nach oben gehen. Was ist jetzt der Grund?
Sie gehen nach oben, weil oben ist mehr Salz, oder wie?
Nein, die Salzlecken haben sie heruntergehalten.
Und die früher?
Früher.
Und jetzt tun sie es nicht mehr?
Und das ist dann immer mehr, du hast ja dann einen Baumstamm am Boden ein bisschen, da sind sie immer noch runtergekommen und so langsam haben sie halt die Traditionen verlagert und kommen nicht mehr runter oder bleiben
halt. Weiß ich nicht, was es ist.
Was ist jetzt der Auslöser? Jetzt kann ich dann sagen, naja, okay, dann haben sie die Schweiz angeschaut, Kanton Graubünden, die ganzen erlegten Steinböcke. Kann man dort insofern besser auswerten, weil das eine kurze Schusszeit von 3 Wochen. Okay, die Höhenlage hat sich im Laufe der Jahre der erlegten Steinböcke immer weiter nach oben verschoben, wo die Stabik geschossen worden sind.
Ja.
Ist das jetzt der Grund wieder doch Klimawandel oder hat sie vielleicht aufgrund irgendwelcher anderen Sachen, zum Beispiel ein verändertes Verhalten von Nutztieren, gealbten Schafen oder so, die einfach jetzt den Raum anders nutzen, das verlagert? Mhm. Also da sauber Aussatz kriegen, warum fangen seit 1990 die Steinböcke an, weiter nach oben zu gehen, sind wir wieder bei dem, wo ich vorher gesagt habe, es ist sehr wahrscheinlich, Klimawandel, du hast ihn überall drin. Und das ist ja das Spannende, warum er eine gewisse Rolle sicher spielt, weil er eigentlich in jeder Fragestellung fast auftaucht als mögliche Erklärung. Und da kann ich dann irgendwann nicht mehr sagen, okay, es ist das vielleicht und das vielleicht, wenn er überall plötzlich da ist.
Ja. Und weil wir zuerst darüber geredet haben, wenn ich als Naturnutzer unterwegs bin, also diese Ruhezeiten einzuhalten, ist einmal eine wichtige Geschichte, oder?
Dem
Tier die Ruhe zu geben.
Ja. Also generell würde es gut tun, wir würden uns da draußen ein bisschen zurücknehmen, weil auf unsere Wildtiere kommt im Moment, wenn man es jetzt bildlich sagen will, wirklich eine ganze Walzen von Einflussfaktoren. Also du hast vorher angesprochen, die Krankheiten. Es ist ja nicht nur so, dass sich jetzt die bestehenden Krankheiten oder die Erreger der bestehenden Krankheiten anders verhalten können, also mehr Infektionsdruck da ist.
Zum Beispiel, weil einfach die Winter milder werden, überleben mehr Parasiten den Winter.
Genau, dann werden früher aktiv, haben kürzere
Reproduktionsphasen, schaffen Zyklen, in einem Jahr drei Zyklen statt genau, zwei
sind,
und so weiter.
Sind länger dafür auch noch aktiv. Mhm. Das ist der eine Punkt und gleichzeitig kommen ja mit dem Klimawandel neue Krankheiten.
Zum Beispiel?
Gibt's ein großes Thema derzeit ist der rote Magenwurm.
Okay, bei Steinen?
Bei mittelgroße kleine Wiederkäuer, Gams Stavit zum Beispiel, Schafe ist ein großes Thema, der ist vor, ich sage mal, 25 Jahren beschrieben worden als Parasit der tropen- und gemäßigten Region. Mhm. Wir haben vor 3 Jahren im Nationalpark Hohe Tauern einmal eine Voruntersuchung gemacht und haben geschaut und haben nur 15 Proben vom Steinbock untersucht, die auf bis zu 3000 Meter Seehöhe gesammelt worden sind. Und haben in 10 von die 15 Proben schon in roten Magenwurm drinnen. Oh ja. Mhm. Das hat uns jetzt zum Beispiel veranlasst, dass wir seit 1,5 Jahren verstärkt in das Thema Gesundheitsmonitoring gehen. Welche Rolle spielen eben ein roter Magenwurm? Welche Rolle spielen in Zukunft auch Zecken? Selbst für Orten wie den Ortenstaubbuch.
Der hat das früher gar nicht so, wo es vorher kein Problem war.
Genau, also der ist nicht so weit runtergekommen, dass er das Verbreitungsgebiet der Zecken tangiert hat. Jetzt gibt es aber in der Schweiz schon erste Hinweise, dass das sehr wohl eine Rolle spielt. Und da haben wir dann eben so Geschichten wie Flaviviren, Babesien. Da kommen alles so Sachen, wo es überhaupt keine Koevolution gegeben hat zwischen Wirt und Parasit oder Wirt und Erreger.
Mhm. Mhm. Wahnsinn, ist dramatisch, oder?
Ja, da kommen wirklich spannende Geschichten auf die Viecher zu. Und das Problem bei den ganzen Orten da oben ist ja, die haben eine ganz lange evolutionäre Anpassung an den Lebensraum. Und die können mit viel da oben gut umgehen, aber mit Veränderung sehr schlecht.
Weil es einfach viel zu schnell geht.
Und wenn man zum Beispiel dann bei großen Orten oder große Greifvögel denkt, die ja wirklich langlebig sind, wenn ich jetzt einen Bordgeier hernehme, einen Stauradler, so langlebige Orten sind darauf angewiesen, auf eine hohe Überlebensrate der Adulttiere. Und das heißt aber, die brauchen stabile Lebensräume. Und so schnell, wie sich das jetzt ändert, ist die Frage, wie die Orten da oben noch mitkommen sollen.
Weil die haben relativ sozusagen einen langen Generationsintervall, kann man das so sagen?
Genau.
Deswegen müssen die Elterntiere lange überleben,
genau,
damit sie reproduzieren können in dem also Ausmaß.
Beim Starbuck weiß ich es ganz genau. Beim Starbuck gehst du davon aus, Generationszeit ist 8 Jahre.
Okay.
Wenn ich das jetzt mit einem Insekt vergleiche, das vielleicht 3 Generationen pro Jahr so hat, wenn ich uns hernehme, mittlerweile, ich weiß nicht, was der Mensch ist, vielleicht bei 25, 30 Jahren. Ich meine, irgendwann werden sie die Insekten ins Fäustchen lachen, weil die können sich viel schneller anpassen von der Genetik wie wir.
Mhm. Und das ist bei den Wildtieren natürlich auch ein Riesenthema.
Ja.
Das Verhalten des Menschen ist einmal so ein Punkt. Wie spielt die Landwirtschaft da mit hinein?
Ja, die Landwirtschaft.
Und die Forstwirtschaft?
Ich meine, generell über die Art, wie sie arbeitet, ist jetzt sehr pauschal, aber ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen zurück von der ganzen Intensivierung in ein bisschen mehr wildtierfreundliche Gedanken und viel mehr in das Gesamtkonzept. Also ich sage vielleicht ein blödes Beispiel, und das soll sich da jetzt bitte auch keiner wirklich angegriffen fühlen, aber wir reden halt immer vom Wald und so weiter. Ich glaube, wir haben da draußen, wenn man es nüchtern sieht, Wald ist wahrscheinlich eine Lebensgemeinschaft. Wir haben da draußen sehr viel Forst und kein Wald mehr. Mhm.
Du sprichst damit an, sozusagen relativ das Dominieren von gewissen Baumarten, die Einheitlichkeit der Bestände, jung und alt,
das nicht mehr vermischt. Von fast nur mehr wirtschaftliche Gedanken. Mhm. Ich meine, es muss jeder wirtschaften und zurechtkommen, nicht, dass ich da falsch verstanden werde, aber die Frage ist, wir müssen da wieder die Kurven kratzen, wobei ich würde mich da jetzt auch gar nicht so sehr auf die Landwirtschaft legen, weil wir können ja bei uns selber anfangen. Ich finde es spannend. Wir reden heute über einen Artenschwund bei den Insekten, aber gleichzeitig hat jeder zweite von uns fast schon einen Rosenroboter draußen malen und so ein Green, wo wir eigentlich keine Artenvielfalt mehr haben. Wirkt sie wieder auf die Singvögel aus, wirkt sie wieder auf die Greifvögel auf, aus die Singvögel schlagen. Also es geht ja da schon los. Und da haben wir generell vielleicht manchmal ein bisschen ein schräges Naturverständnis.
Ja. Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch die Jagdwirtschaft, die Jagdnutzung. Was ist in dem Zusammenhang aus deiner Sicht zu empfehlen, zu wissen? Wie hat sich's entwickelt?
Sehr unterschiedlich. Wo ich für mich, kann ich jetzt nur sagen, ein großes Problem habe, ist die ganze technische Entwicklung, wo jeder glaubt, er muss aufzuspringen, sprich Nachtsichtgeräte, Abschusshilfen aller möglichen Orten und so weiter. Da tue ich mir insofern schwer, weil man zum Teil jagdlich jetzt über Natur noch zu schimpfen, wenn sie in der Früh unterwegs sind, aber gleichzeitig selber die Ersten sind, die über die Forststraßen jeden Schlag absuchen, zahlt es sich aus, dass ich da heute sitze. Mhm. Nein, ist nichts drin, fahre ich weiter. Also das haben wir nicht viel besser. Und was sicher auch ein Thema ist, vielleicht ein bisschen Konkurrenzen unter Revieren, wo bewusst auch Wechselmöglichkeiten von Wildtieren untereinander verhindert werden, die aber, wie wir schon gehört haben, mit dem ganzen genetischen Aspekt ganz wichtig werden. Mhm. Und der dritte Punkt, der auch noch entscheidend ist im Hinblick auf die Genetik, wir sollten uns wieder bewusst werden, je öter ein Tier ist, desto besser hat es bewiesen, dass es von der Genetik her in dem gegebenen Lebensraum überleben kann und mit dem umgekommen, mit den Umweltfaktoren. Und wenn man schaut, wie heute die Altersklassen bei Wildtieren gelegt werden, je nach Bundesland, Gamsbock 8, 9 Jahre ist ein alter Bock, dann sind wir weit weg von das, was ein Gams wieder erreichen kann. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben weniger alte Gämsen, weil wir die Populationsdynamiken verändert haben. Weil wenn alte Stücke föhnen, kriege ich dynamische Populationen und die Stücke werden an sich nicht mehr so alt. Dass man da wieder einmal umdenkt, weil ich glaube, es geht darum, dass wir auch einen Genpool über die Jagd erhalten. Ist auch über Jagd Austria, gibt es ja da auch die
Bestrebungen,
das zu Bestrebungen ist ja auch formuliert, dass ja eigentlich das ist Ziel sein muss, aber wir sind im Moment bis zu einem gewissen Grad schon weg davon, weil es einfach um andere Interessen geht draußen. Und was in dem ganzen Punkt Klimawandel ein Wunsch wäre, dass sie auch die Jagd viel stärker einbringt in Monitoring-Projekte.
Was meinst du jetzt dort konkret damit?
Zum Beispiel, wenn es um Untersuchungen geht zu Wildkrankheiten, was ja oft sehr einfach geht, indem man nur Losungsproben sammelt oder Organproben einschickt. Aber das ist sehr oft dann, man redet dann, also ich kenne es aus der Praxis, wenn du im Freiland Proben sammelst über Jäger, ist das am Anfang immer recht nett in der Diskussion und im Endeffekt musst du schauen, dass du deine 20 Proben zusammenbringst am Ende des Jahres, weil es dann doch wieder keinen interessiert.
Okay.
Und da wäre es schon spannend, wenn man sich viel stärker einbringt, weil ich glaube, das wäre in der ganzen Forschung, was da draußen passiert, ganz wichtig.
Weil du vom Monitoring gesprochen hast, da geht es einmal um zu wissen, wie es sich verändert, warum es sich verändert. Die Frage stelle ich mir dann oft, wenn ich jetzt weiß, es kommt mehr von diesen Parasiten daher, was tue ich dann überhaupt? Kann ich überhaupt reagieren? Gebe ich Antiparasitika an Wildtiere dann gezielt einmal?
Macht also man solche Dinge? Über den Weg kann ich, ob es wer macht, weiß ich nicht, aber der Einsatz von Medikamenten bei Wildtieren oder bei Wild, dass wir es richtig formulieren, weil Wild ist ja im Jagdgesetz definiert, ist verboten.
Eben. Was heißt das dann für dich, wenn du weißt, es nimmt der Parasit zu?
Die einzige Möglichkeit, die wir wirklich haben, ist, dass sie Populationen etablieren, die mit dem Parasit umgehen können.
Das heißt, das so und das ist genau die Herausforderung.
Und da geht es eben um die Genetik und da geht es auch, und jetzt bin ich vielleicht sehr weit für viele Jäger in den Gedanken, da geht es auch darum, ob wann ist ein Hegeabschuss wirklich ein Hegeabschuss, weil einige oder mehrere Tiere ja mit Krankheiten zwar erkranken, aber wieder gesund werden.
Und die haben die wertvollen Tiere
genau, dann. Die haben vielleicht was die Population braucht. Wenn ich die aber zum Zeitpunkt der Erkrankung als Hegeabschuss schon entnehme, ist die Frage, was passiert mit der Population langfristig? Mhm. Und da habe ich ein ganz gutes Beispiel, weil ich habe am Anfang schon gesagt, wir haben zum Beispiel über die Reude die letzten 6 Jahre über 260 Stück Steinwild in der hohen Tauernpopulation verloren. Da sind sehr viele als Hegeabschüsse entnommen worden. Wir haben aber markierte Tiere und da hat es markierte Tiere gegeben, die erkrankt sind. Und bei der Reude ist es so ein bisschen die gängige Meinung, wenn ein Stück räudig ist, dann verendet es. Das heißt, das kann ich entnehmen. Und wir haben aber Stücke, da hat es sich wieder ausgeheilt. Mhm. Und gerade zum Beispiel in Andal, wo es ganz massiv mit der Reude zugegangen ist, haben wir einen markierten Bock, das ist einer der wenigen, der komplett verräutet war, der aber nicht erlegt worden ist, weil sie ihn damals im Winter nicht gekriegt haben und der ist wieder pumperlgesund.
Und du glaubst, dass der jetzt sozusagen die Erbinformation weitergibt? Oder ist das so eine Hypothese also, da im Hintergrund?
Ich würde es nicht ausschließen, dass das einer ist, wenn der jetzt sich weiter vererbt, vielleicht genetische
Dispositionen hat
Möglichkeiten die. Weitergeben kann, die die Population langfristig für die Räude besser aufstellt. Da ist aber was, wo wir jetzt angefangen haben, im Nationalpark mit anderen Parks zusammen ein bisschen zu forschen, dass man einmal sagt, wir schauen uns die Räude Milbe genauer an, wir schauen uns die Genetik von solchen Steinböcken genauer an, gibt es da einen Unterschied? Mhm. Weil es kann ja sein, dass sie zum Beispiel bei einer Milbe in Italien und der Milbe in den hohen Tauern auch langfristig schon irgendwie gegenseitig durch Anpassungen, durch genetische Prozesse vielleicht die Räude Milbe auch schon anders ausschaut. Da hat sich ja nie wer beschäftigt.
Das sind sehr viele offene Fragen.
Ja, viele, wirklich.
Du hast vorher auch über das Zerschneiden der Naturlebensräume geredet. Gibt es da Maßnahmen, die man versucht umzusetzen, um wieder Korridore irgendwie zu bekommen?
Also grundsätzlich gibt es ja sehr viele Bemühungen. Wenn man jetzt denkt zum Beispiel an die Grünbrücken bei Autobahnen, die ja irgendwann auch gesetzlich vorgeschrieben worden sind, in den hohen Tauern, in unseren Lebensräumen haben wir das Glück, dass wir ja noch sehr viel zusammenhängen könnte, ist aber dann zum Teil auch die Frage der menschlichen Nutzung, wie wir es zusammenhängen lassen. Mhm. Also da ist jetzt größtenteils bei uns die Naturnutzung ein Thema und man muss da immer sehr vorsichtig sein, über welche Ort spricht man. Also wenn ich heute zum Beispiel über Haselhung rede, da reichen 250 Meter Freifläche, wo man die Population nicht mehr drüber geht. Also die einzelne Händel, Entschuldigung. Und dann haben wir die Populationen trennt. Und wenn das halt langfristig passiert, die haben auch nicht jetzt die große Lebenserwartung, dann habe ich halt irgendwann schon zwei getrennte Geschichten. Mhm, und bei anderen Orten habe ich zwar vielleicht einzelne Individuen, die sehr weit wandern, die sind wichtig, aber auf die darf ich mich nicht verlassen. Also ich muss schauen einfach, dass ich die Lebensräume irgendwie zusammenhalte. Und es ist ja immer der Klassiker, so das Schlagwort, die Trittsteinpopulationen.
Trittsteinpopulation?
Genau, also das sind zum Beispiel Gebiete, wo immer wieder Stickeln eine Zwischenstation machen, um in eine andere Population zu kommen. Mhm. Und die finden vielleicht noch viel zu wenig Beachtung. Weil wenn, sagen wir, es entstehen dort wirtschaftliche Interessen, sei es für ein Windradl, und der Trittstein ist weg, dann ist die Population trennt. Obwohl dort ist dann meistens das Argument, ja, da habe ich eh nicht viel. Da berichte ich am wenigsten, aber da habe ich viel und da habe ich viel. Mhm. Aber wenn ich das nicht mehr zulasse, dann habe ich halt da gleich viel weniger.
Dann habe ich getrennte Populationen und da
genau. Ist
genetisch verwandt.
Also okay. Da gibt es ja eh aus der Tierzucht, wenn man sich das anschaut, so spannende Zahlen. Früher war es die 50-500er-Regel.
Was sagt mir jetzt nichts.
Da hat es geheißen, in der Tierzucht kann ich mit 50 Tieren arbeiten, dass ich genetisch das aufrechthalte, weil da kann ich gezielt anbauen. Mhm. Bei Wildtieren brauche ich 500 Stück.
Okay.
2016, glaube ich, hat man dann umgeschwenkt und hat gesagt, es braucht die 100er, 1000er Regel, also 100 in der Tierzucht und 1000 beim Wildtier, weil man gesehen hat, selbst in der Tierzucht nach 5 Generationen haut das nicht hin. Und mittlerweile ist ja der Begriff immer geläufiger, vielleicht die effektive Populationsgröße, die ja nichts anderes aussagt, wie setzt sie eine Inzuchtdepression fort. Das heißt, das ist eigentlich ein rechnerischer Wert aus Populationsgröße und genetischer Ausstattung und der
Vielfalt
Population.
Sozusagen.
Genau. Und da sagen die Genetiker je nach Fortpflanzungssystem, weil das ist ja dann auch ganz entscheidend, wenn zum Beispiel wir beim Auerwild ein Großteil der Hennen
tritt,
ist das anders, wie wenn jetzt viel verschiedene sich austauschen. Und wenn man das zum Beispiel bei einem Großteil unserer gängigen Wildorten, Schalenwildorten sagt, dann geht man davon aus, okay, da haben wir ungefähr den Wert 0,23 bis 0,27. Und da sagen die Genetiker zum Beispiel, wir brauchen ungefähr 10.000 Stück, dass wir wirklich von einem langfristigen, mittelfristig sind wir ungefähr bei 100 Jahren, aber von einem langfristigen Überleben können wir sicher sein, wenn wir 10.000 Stück in der Population haben. Und jetzt können wir schon weiterdenken, wo haben wir noch 10.000 Auerhändeln, die zusammenhängen?
Nice.
Wo haben wir das, wo haben wir das? Also wir sind mittendrin in dem Spiel.
Das heißt, wir haben eigentlich eine dramatische Situation vor uns, oder? Oder sind wir mittendrin?
Wir sind mittendrin und ich will da jetzt nicht schwarz malen, also wir müssen eh probieren, was geht. Aber wir müssen schnell, glaube ich, sein, weil sonst sind wir irgendwo drinnen, wo wir vielleicht nicht mehr rauskommen.
Wenn du jetzt zum Schluss von dem Podcast, was würdest du uns als Gesellschaft mitgeben auf den Weg? Wo braucht es ein Umdenken? Wir haben eh schon einige Dinge angesprochen, direkt einmal die Nutzung des Freiraumes, wie haben wir vorher schon gesagt. Was sind sonst noch so Dinge, die du uns mitgibst?
Also wenn wir jetzt rein beim Wildtier bleiben, dass wir wieder ein bisschen mehr an das denken, wenn wir irgendwo draußen sind, sind wir mittendrin im Lebensraum von Wildtieren. Mhm. Auch wenn wir es nicht sehen, es ist so viel da und wir beeinflussen da draußen so viel, ohne dass wir es oft wollen. Aber ich glaube, es ist auch unsere Verantwortung, wenn wir uns über die Tiere zum Teil stellen, dass wir auch die Verantwortung ihnen gegenüber wahrnehmen. Und okay, da kann jeder bei sich anfangen.
Gunther, danke vielmals, dass du bei uns da warst, dass du uns mitgenommen hast in die Berge, zu den Steinböcken zum Beispiel, und uns auch vorgeführt hast, wie komplex die Zusammenhänge sind. Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren, und wir würden uns auch freuen, wenn Sie bei den nächsten Podcasts wieder zuhören und zusehen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumwerk Duffenstein.